Was macht den Menschen zum Menschen? Das versucht seit 2008 das Courant-Forschungszentrum Evolution des Sozialverhaltens an der Georg-August-Universität zu klären. Dort beschäftigen sich Wissenschaftler mit vergleichenden Untersuchungen des Sozialverhaltens von Menschen und Affen. Im Rahmen der zentralen Ringvorlesung der Universität werden nun in diesem Semester aktuelle evolutionäre Denkansätze und Forschungsergebnisse zu dem Thema vorgestellt. Es spricht die Juniorprofessorin der Georg-August-Universität Dr. Julia Ostner zum Thema Freundschaft, ein evolutionsbiologisches Rätsel.
So, guten Abend. Ich hoffe, dass das Mikrofon hier funktioniert. Wunderbar. Deswegen hatte ich mir doch bessere ausgesucht. Vielleicht war das Problem. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich heute Abend hier erschienen sind. Ich werde Ihnen, wie Herr Kappeler gerade schon sagte, ein bisschen was erzählen zu Freundschaft. Und zwar in Bezug auf, können auch Tiere Freunde haben? Ich sage Ihnen ganz bisschen, was Sie heute erwarten können. Ich beginne, wir sind ja alle Menschen, ein bisschen was zu sagen über die Freundschaft beim Menschen. Stelle Ihnen dann aber erstmal meinen theoretischen Rahmen vor und sage Ihnen, was uns Affen überhaupt sagen können über das Sozialleben von Menschen. Warum studieren wir eigentlich im Courant-Zentrum und anders so interessiert die nichtmenschlichen Primaten? Der Hauptteil heute wird darauf verwandt werden, dass ich über den Nutzen der Freundschaft bei Tieren nachdenken möchte. Und am Ende würde ich gerne enden mit so ein paar Bemerkungen, auch ein paar Ergebnissen zu der Frage, ob es kognitive Grenzen gibt für Freundschaft. Menschen haben und Menschen hatten natürlich immer Freunde, das ist auch in der griechischen Mythologie schon oft beschrieben und besungen worden. Patroklos und Achill waren Freunde vor den Toren Trojas oder Herakles stieg sogar in den Hades hinab, um seinen Freund Theseus aus der Unterwelt wieder ans Licht der Welt zurückzuholen. Es gibt große Dichterfreundschaften, Dichterinnenfreundschaften wie Elizabeth Gaskell und Charlotte Brontë und natürlich auch Freundschaften zwischen den Geschlechtern, wie bei hier einfach nur illustrativ, Gertrude Stein und Ernest Hemingway. Peter Kappeler erwähnt es gerade schon, heute im Zeitalter von Facebook und MySpace und wie das alles heißt, können wir unendlich viele Freundschaften, auf jeden Fall ganz einfach über tausende Freundschaften haben. Die Frage ist natürlich, ist das überhaupt möglich? Kann man tatsächlich tausende oder, ich weiß gerade nicht mehr, was die Zahl war, unglaublich viele Freundschaften entwickeln, pflegen? Der Oxforder Primatologe, Anthropologe Robin Dunbar würde ganz klar sagen, nein, das können wir gar nicht. Das können wir alleine deshalb nicht, weil wir so viele Beziehungen gar nicht verarbeiten können. Wir können die nicht miteinander ins Verhältnis setzen. Die Zahl, die wir überblicken können, ist deutlich geringer. Das sind 100, 150 Leute. Das ist auch die sogenannte berühmt gewordene Dunbar Number. Das ist eben so im Mittel 150 und Robin Dunbar begründet seine These darauf, dass er sagt, das Gehirnvolumen ist begrenzt. Und was Sie jetzt hier mal sehen, wenn Sie es denn alle sehen können, er hat ein Verhältnis gefunden von Neokortex-Volumen. Neokortex ist nicht ganz korrekt, aber in etwa die Großhirnrinde, das ist der Teil des Gehirnes, das verantwortlich ist für Sprachvermögen, für bewusstes Denken und das ist auch der Teil des Gehirnes, der beim Menschen so groß geworden ist, so bedeutend geworden ist. Und Robin Dunbar hat über verschiedene nichtmenschliche Primaten hinweg, das ist jetzt aufgeteilt hier in Menschen, Affen und Affen, spielt aber keine Rolle, einen Zusammenhang gefunden zwischen diesem Neokortex-Volumen und der Sozialgruppengröße. Je größer das Gehirnvolumen, die kognitiven Fähigkeiten, desto größer auch die sozialen Gruppen. Jetzt kann man den Menschen, und das hat Robin Dunbar, beziehungsweise das Volumen des menschlichen Gehirns hier mal reinpacken, und dann kommt man eben ungefähr bei 150. Und darauf gründet sich diese These, darauf ist sie zurückzuführen. Mehr geht eben nicht. Und diese 150 hat Robin Dunbar und Kollegen dann auch in ganz anderen Zusammenhängen immer wieder gefunden. Er hat zum Beispiel bei Jäger-Sammler-Kulturen diese Zahl wiedergefunden, aber auch bei modernen Unternehmen. Er hat sie aber auch in zum Beispiel Facebook wiedergefunden. Auch diese Menschen, die 1000 Links, 1000 Freunde haben, verkehren innerhalb dieser Tausende, aber vor allem ganz aktiv nur mit 100 oder so. Das heißt, wir scheinen eine kognitive Grenze zu haben. Und diese soziale Welt von 150 oder so ist natürlich nochmal substrukturiert. Da gehe ich gar nicht ins Detail. Wichtig jetzt ist eigentlich nur, das ganz Wesentliche für uns sind 5 Freunde, 3 bis 5 Freunde. Das sind unsere engen Freunde. Das ist das, was wirklich zählt. Und dann vielleicht nochmal so eine zweite Schicht von 10, da sind dann auch enge Familienangehörige dabei. Diese 15, das ist unsere zentrale soziale Welt. Und diese 5, 3 bis 5 ist natürlich bei jedem anders, sind natürlich alles Mittelwerte, die sind wichtig, das sind die rufen wir, wenn wir zum Beispiel in Not sind, wenn wir wirklich Hilfe brauchen. Dann brauchen wir diese wenigen, engen, wichtigen Freunde. Und dieses Helfen in der Not ist ein bisschen schon Stichwort für meinen theoretischen Rahmen. Als Evolutionsbiologin, als Soziobiologin habe ich vielleicht von außen betrachtet ein etwas nüchternes, rationales, pessimistisches Menschenbild. Wenn ich sage, Freunde helfen mir in der Not, ist das im Prinzip schon die Zweckursache. Wir haben Freundschaft oder Menschen haben Freunde nicht einfach, weil das gibt uns ein gutes Gefühl oder das ist schön, sondern Menschen haben Freunde, weil auch schon uns für unsere Verwandten, unsere Vorfahren es ganz wichtig war, Freunde zu haben. Es hat einen evolutiven Vorteil gebracht, wenn man Freunde und differenzierte Beziehungen eingehen wollte und konnte. Das ist natürlich dann mein evolutionärer Rahmen, in dem ich mich bewege. Der geht natürlich auf Charles Darwin zurück mit seinem ersten Hauptwerk, der Entstehung der Arten von 1859 und dem von Charles Darwin beschriebenen Prozess der natürlichen Selektion. Natürliche Selektion beschreibt eine Situation, in der um limitierte Ressourcen konkurriert wird und Organismen variieren und Variation von Organismen in verschiedenen Merkmalen. Und die Variation, die wir finden in diesem Merkmal, die beeinflusst die Fähigkeit eines Individuums, an diese wichtigen Ressourcen zu gelangen. Wesentlich ist noch, damit natürliche Selektion funktionieren kann, dass diese Variation erblich ist. Wenn ich das jetzt auf das Beispiel der Freundschaft mal übertrage, bedeutet das, dass unsere Vorfahren in einer Situation von Ressourcenkonkurrenz lebten und dass einige Individuen die Fähigkeit hatten, Freundschaften zu pflegen und zu entwickeln. Das ist das Merkmal. Und diese Variation in dem Merkmal brachte dann die Menschen dazu, die diese Fähigkeit hatten, besser an Ressourcen zu gelangen. Zum Beispiel, weil sich die Freunde unterstützt haben, an einen Nahrungsbaum zu kommen oder so. Und die haben sich dann besser fortgepflanzt, weil das ja erblich ist, was dazu führt, dass sich dieses Merkmal Freundschaften pflegen ausbreiten könnte. Das ist also der Rahmen, in dem ich denke. Wenn ich jetzt verstehen möchte, was denn der Nutzen von Freundschaft war in unserer Geschichte und wie das bei unseren menschlichen Vorfahren ausgesehen hat, würde ich gerne mal ins Pleistozän gucken und sehen, wie es dazu ging, kann ich nicht. Und deshalb macht es auch oft Sinn, sich unsere nächsten Verwandten, die nichtmenschlichen Primaten, anzusehen. Nichtmenschliche Primaten sind, der Mensch ist natürlich auch ein Primat, die nichtmenschlichen Primaten sind also die Menschenaffen, die Affen und die Halbaffen, und mit denen teilen wir als Menschen Jahrmillionen gemeinsamer Entwicklung. Das heißt, wir können sehr viel über unsere eigene Entwicklung natürlich von Affen ablesen. Zum anderen leben Affen, sehr viele Affenarten, in sozialen, stabilen Gruppen. Sie sind langlebig. Und da sie also lange leben und in stabilen Gruppen leben, können sie in diesen Gruppen Beziehungen aufbauen, ganz komplexe Sozialbeziehungen, in denen sich dann Reziprozitäten und Freundschaften überhaupt erst entwickeln können. Das bedeutet, wenn wir die Evolution von Sozialverhalten untersuchen wollen, sind tatsächlich mal Affen das beste Modell und nicht die Fruchtfliege oder die Labormaus, sondern wir können und sollen mit Affen arbeiten. Wichtig ist jetzt, wenn ich mich interessiere für die Evolution von Sozialverhalten, kann ich nicht einfach einen Affen im Käfig beobachten. Studien an Affen im Käfig haben ihre Berechtigung und machen ganz viel Sinn, zum Beispiel, wenn ich mir physiologische Prozesse angucken möchte oder wenn ich an die kognitive Leistungsfähigkeit kommen möchte. Mich interessiert jetzt aber speziell, wie sich Beziehungen entwickeln. Und dafür muss ich natürlich Tiere beobachten, die in ihrem sozialen, natürlichen Geflecht leben und dort diese Beziehungen erstmal aufbauen können. Affen im Freiland wurden natürlich schon lange beobachtet. Alle kennen sicher die Pionierinnen der Menschen-Affen-Freilandforschung, Diane Fossey, Jane Goodall und Birute Galdikas, die alle drei so zwischen 1960 und 1970 ihre großen Studien begonnen haben. Mit Abstrichen machen wir das immer noch so in der Art. Ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, den man erwähnen müsste, ist, wenn Sie diese drei Forscherinnen hier sehen, sehen Sie, dass die alle drei, die hat hier ein kleines Orang-Utan-Baby, Körperkontakt mit ihren Studienobjekten haben und sehr stark involviert an ihre Arbeit rangehen. Das ist was, was wir heutzutage tunlichst vermeiden. Wir versuchen zum einen, wir interagieren in dieser Form gar nicht, zum einen wegen des Risikos der Krankheitsübertragung in beide Richtungen natürlich, zum anderen auch, weil wir möglichst objektiv und nicht teilnehmend beobachten wollen. Ansonsten ist fast alles gleich geblieben. Affen im Freiland beobachten bedeutet, dass man eine Gruppe, mehrere Gruppen erstmal daran gewöhnen muss, dass jetzt da eine Gruppe von Menschen oder auch einzelne Menschen den ganzen Tag, 365 Tage im Jahr, hinter diesen Tieren herläuft. Vor allem, wenn die Tiere im Freiland gejagt werden, was leider bei vielen Primatenpopulationen der Fall ist, sind die natürlich scheu und die müssen erstmal lernen, dass jetzt diese speziellen Leute, die immer so was Grünes anhaben, dass die okay sind, dass die sie nicht jagen. Das kann Jahre dauern. Dann muss man im nächsten Schritt natürlich versuchen, diese Tiere zu identifizieren. Das sind nicht markierte Tiere, das sind zum Teil Gruppen von 60, 70 Tieren. Die muss man alle sehr schnell in den Interaktionen natürlich auseinanderhalten lernen. Ja, und ab dann wird einfach nur beobachtet. Mit dem Fortschritt der molekularbiologischen Methoden können wir heutzutage, sammeln wir heutzutage noch ein paar andere Proben, Urinproben, Kotproben, Pflanzenproben, auch noch andere Sachen, vor allem Proben, die wir nicht invasiv eben sammeln können, um dann Verwandtschaftsanalysen, Nahrungsinhaltsstoffanalysen oder auch Hormonanalysen zum Beispiel machen zu können. Bevor ich jetzt wirklich eher so in die neuesten Daten und Ergebnisse vielleicht mal eintauche, noch ein Wort zu Definitionen von Freundschaft oder vielleicht zur Operationalisierung von Freundschaft. Vielleicht vorneweg, wir messen natürlich gar nicht Freundschaft. Freundschaft ist ein Gefühl, das können wir nicht messen. Und das können wir schon gar nicht bei Tieren messen, zumindest nicht mit den Methoden, die wir anwenden. Was wir messen, ist sowas wie eine, ich habe das jetzt mal dyadische Bindungsstärke genannt. Im Prinzip, was wir messen, ist, wir messen tatsächlich Häufigkeiten oder Dauern von positivem Verhalten. Das kann für jede Art was anderes sein. Die einen umarmen sich, die anderen haben irgendein Ritual. Bei sehr vielen Primaten ist das die gegenseitige Fellpflege, das Lausen oder Grumen, ein sehr positives Verhalten. Und wir können also die Dauer von diesen sich gegenseitig Lausen messen für eine Zweierkombination, für eine Dyade und setzen dann das ins Verhältnis zum Mittel über alle anderen Dyaden. Und dann sehen wir, ob diese eine Kombination, dieses eine Zweierpaar signifikant darüber liegt oder darunter liegt. Also hat es entweder eine starke Bindung, eine schwache Bindung oder eine mittlere Bindung. Das ist im Prinzip, wie wir da dran gehen. Bei den Arten, von denen wir wissen, dass es enge soziale Bindungen gibt, im Sinne von auch von Partnerpräferenzen differenzielle Bindungen, nicht jeder krummt jeden oder laust jeden immer wieder, sondern A krummt B, aber nicht unbedingt C, also dass es Partnerpräferenzen gibt, hat man über diese verschiedensten Arten hinweg bestimmte konsistente Qualitäten von diesen sozialen Beziehungen gefunden. So sind solche Freundschaften in der Regel gleichberechtigt, das heißt, sie sind symmetrisch, A krummt B und B auch zurück. Die sind in der Regel gekennzeichnet durch sehr viel Toleranz. Obwohl man sehr viel Zeit miteinander verbringt, kommt es selten zu Aggressionen. Sie sind unterstützend, man unterstützt sich im Kampf und schließlich sind sie auch noch beständig über die Zeit. Im Folgenden zeige ich Ihnen jetzt ein paar Erkenntnisse zum Nutzen der Freundschaft bei nichtmenschlichen Primaten zwischen Weibchen, zwischen den Geschlechtern und auch zwischen den Männchen. Wenn man nun Freundschaft als eine Form von Kooperation betrachten möchte, was sie ja auch natürlich ist, gibt es einige Mechanismen, wie sie stabil bleiben kann. Wenn nun zwei Freunde oder Partner verwandt miteinander sind, dann kann Kooperation natürlich ganz einfach entstehen, denn wenn ich jetzt meiner Schwester helfe und dadurch meine Schwester mehr Jungtiere oder Kinder bekommt, dann habe ich einen eigenen Fitnessgewinn davon, das ist die sogenannte indirekte Fitness. Da muss ich gar nicht viel zurückbekommen, ich bekomme ja schon diesen Fitnessanteil zurück. Wie hoch, ich kann das nicht ins Endlose treiben, meine Kosten dürfen nicht zu groß werden, ich brauche einen Nettogewinn. Wie das genau aussieht, ist in Hamiltons Ungleichung beschrieben, die den Verwandtschaftskoeffizienten mit dem Vorteil für den Nutznießer ins Verhältnis setzt zu den Kosten dieses kooperativen Aktes. Das bedeutet im Prinzip eigentlich nur, wenn jemand sehr mit mir verwandt ist oder der Nutzen sehr groß ist, dann kann ich auch relativ große Kosten tragen. Wenn jemand nicht so verwandt ist, dann helfe ich nur, wenn es recht billig ist. Das ist im Prinzip eine Art, wie Kooperation, wie Freundschaft bei Verwandten stabil sein kann. Wenn man nicht verwandt ist, muss es einen Nutzen für beide geben, sonst geht es nicht weiter. Das kann entweder Mutualismus sein, das bedeutet, zwei ziehen im Prinzip am gleichen Strang und haben beide einen direkten Nutzen aus dieser Situation, der ist zwangsläufig, beide haben ihren Vorteil. Oder es ist Reziprozität, das bedeutet, es ist ein zeitlich versetzter Nutzen, wie zum Beispiel bei dem Lausen, erst kommt A, B und nach einem Tag vielleicht sogar kommt der andere erst zurück. Aber es ist trotzdem im Endeffekt ein Tauschhandel, haben beide ihren Nutzen davon. So, jetzt beginnen wir mal mit Bindungen oder Freundschaften zwischen Weibchen. Und Daten, die ich Ihnen hier zeigen will, sind nicht von mir, sind an Pavian, einfach weil Pavian Weibchen in dieser Hinsicht sehr, sehr gut untersucht sind. Diese Studien laufen zum Teil auch schon seit 40 Jahren. Bei Pavian ist es so, da leben sehr viele Männchen, sehr viele Weibchen in einer großen Gruppe zusammen und alle Männchen paaren sich auch mit allen Weibchen. Und wichtig ist noch, die Weibchen bleiben zeitlebens in ihrer Geburtsgruppe und die Männchen verlassen die Gruppe. Wenn man sich jetzt, und wir wissen auch, dass es enge Freundschaften, enge Bindungen zwischen Pavian und Weibchen gibt, sodass man natürlich angefangen hat, sich zu fragen, warum ist das so? Wo ist da die evolutionäre Ursache dahinter? Und ein ganz großer, relativ neues Ergebnis, ganz großer Vorteil, den man gefunden hat für diese Weibchen-Freundschaften ist, Weibchen, die Freundinnen haben, haben ein erhöhtes Jungtierüberleben. Das heißt, die Jungtiere von diesen Weibchen, die enge Beziehungen haben, überleben länger. Das sehen Sie hier in dieser Grafik, die vielleicht ein bisschen schwierig aussieht, es aber gar nicht ist. Was hier aufgetragen ist, ist einfach das Jungtierüberleben in Jahren. Daran sieht man schon, wie lange diese Studien laufen müssen, bis hin zu 15 Jahren. Und die Wahrscheinlichkeit des Überlebens, die geht bis zu 100% oder 1. Und das ist jetzt mal aufgetragen für drei Klassen von Jungtieren. Und zwar von Jungtieren, die Mütter mit schwachen Bindungen haben, das ist diese unterste Linie, mit mittleren Bindungen oder die durchgezogene Linie, Jungtiere von Müttern, die enge Freundschaften haben. Nicht zwangsläufig viele, aber enge, gute Freundinnen. Und daran sehen Sie schon, wenn Sie jetzt diese Grafik lesen, am Anfang leben natürlich alle, wir sind bei 100%, aber nach 5 Jahren hat ein Jungtier von einer Mutter mit keinen, ohne Freundinnen, eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit zu überleben. Ein Jungtier mit einer Mutter, die enge Freundin hat, eine 75-prozentige Überlebenswahrscheinlichkeit. Das ist ein unglaublicher Unterschied in der Fitness. Da geht es nicht darum, das sind zwei Weibchen, die Freundinnen sind und die kommen ein bisschen besser an den Fruchtbaum und bekommen dann 3 Früchte mehr. Das ist, was wirklich zählt natürlich. Das ist ein ganz deutliches Ergebnis. Und ganz ähnlich, das ist zusätzlich selbe Population, geht es auch den Weibchen selbst. Eine ähnliche Grafik, hier ist die Überlebens- oder die Langlebigkeit, die Lebensspanne der Weibchen selber und wieder die Wahrscheinlichkeit und dieselbe Grafik. Diese Weibchen haben keine Freundinnen, sind mittelgebunden und diese sind die mit den engen Beziehungen. Und Sie sehen schon, wenn Sie da jetzt auch mal irgendwie gucken, was passiert so mit Weibchen, das 10 Jahre alt ist, da hat dieses Weibchen eine Überlebenswahrscheinlichkeit von 40% und so eins von 80%. Also wieder ein enormer Unterschied. Das heißt, Weibchen, die enge, stabile soziale Bindungen haben, leben deutlich länger als Weibchen ohne Freundinnen. Was jetzt hier genau passiert, das wissen wir noch gar nicht. Es wurde repliziert an anderen Pavian-Populationen, das ist also ein sehr valides Ergebnis. Ich hatte gesagt, diese Weibchen, diese Pavian-Weibchen leben zeitlebens in derselben Gruppe, das heißt, sie sind verwandt. Und es ist tatsächlich auch so, dass die Freundinnen in der Regel verwandt sind. Das heißt, diese Freundschaften sind in matrilinearen Clustern im Prinzip. Das heißt, hier haben wir es mit Verwandtenunterstützung zu tun. Wie das genau funktioniert, wo der Mechanismus ist, das wissen wir nicht. Es kann schon natürlich sein, dass es so ist, dass diese zwei Weibchen, die Freundinnen sind, sich dann einen Fruchtbaum für sich verteidigen gegen andere, deshalb besser im Futter sind, deshalb mehr Jungtiere haben und länger leben. Man kann sich genauso vorstellen, wie gesagt, da wird noch drüber spekuliert, dass wenn man Freundinnen hat, man zentraler in der Gruppe ist, die einsameren Weibchen, sage ich jetzt mal, die sind am Rand und da sind natürlich die Leoparden schneller dran. Das kann es auch sein. Wahrscheinlich ist es beides. Wesentlich ist es Verwandtenselektion und das ist natürlich was, was wir von Menschen auch kennen. Wir sagen ja auch, Blut ist ein dicker Saft. Natürlich unterstützt man seine Verwandten. Nun gibt es aber auch viele Weibchen, die ihre Geburtsgruppen verlassen, zum Beispiel Schimpansen innerhalb der Primaten und dann also nicht verwandt sind. Oder auch, das ist eine andere Studie, das ist auch so bei Pferden. Und das ist eine ähnliche Studie, ganz ähnliche Ergebnisse auch, aber eben unverwandte Weibchen hier. Was Sie hier aufgetragen sehen, ist die Sozialität. Also von hier nach da werden die Stuten in dem Fall sozialer. Und hier ist die Reproduktionsrate, der Foaling Success, also die Zahl der geborenen Fohlen, aufgetragen. Und Sie sehen diesen Zusammenhang hier, je sozialer eine Stute ist, desto höher ist ihr Reproduktionserfolg. Das liegt vermutlich daran, dass diese Stuten, die sehr sozial integriert sind, eine zentrale Position im Netzwerk haben, weniger Aggressionen durch andere Stuten und auch Hengste erdulden müssen. Generell führt Freundschaft zwischen Weibchen also zu einer schnelleren Reproduktionsrate, zu einer höheren Jungtierüberlebenswahrscheinlichkeit und generell zu einer höheren Lebenserwartung. Und hier gibt es natürlich ganz direkte Parallelen zum Menschen, von denen wir auch wissen, dass Menschen, die in einem engen sozialen Netz leben, seltener krank werden und generell eine höhere Lebenserwartung haben. Und das ist nicht eine Studie, das ist ganz valide, ganz konsistent über viele, viele, viele Studien und Meta-Analysen zusammengefasst. Einsamkeit ist in bestimmten Altersklassen beim Menschen ein gesundheitlicher Risikofaktor in dem Maße wie Rauchen zum Beispiel. Das heißt, Freundschaft ist für den Menschen enorm wichtig, sozial, aber auch physiologisch. Und das ist aber was bei unseren nichtmenschlichen Verwandten auch so ist. Jetzt komme ich zu einer anderen Form der Freundschaft, nämlich zur Freundschaft zwischen den Geschlechtern, Freundschaft zwischen Männchen und Weibchen. Und da, die sind sicher nicht verwandt. Ein Geschlecht wandert in der Regel aus. Da müssen also beide jetzt einen Vorteil haben. Was könnte denn der Nutzen für so ein Weibchen sein, sich mit einem Männchen zu befreunden? Einerseits natürlich Schutz. In der Regel sind die Männchen dominant. Die Männchen sind größer, zumindest bei gruppenlebenden Säugetieren ist das in der Regel so. Das heißt, das Männchen kann das Weibchen gut gegen Artgenossen beschützen. Und dann vor allem für Primaten wichtig ist Schutz des Jungtieres. Bei Primaten kommt es relativ häufig zu Infantizid, zu Kindstötung. Das ist für die Männchen häufig eine sehr adaptive Strategie, eine sehr sinnvolle Strategie, und zwar immer dann, oder vor allem immer dann, wenn ein Männchen in eine Gruppe einwandert, dort also ganz sicher keine Jungtiere gezeugt hat, dann macht es Sinn, für dieses Männchen die noch gesäugt werdenden Jungtiere zu töten. Solange ein Weibchen ein Jungtier noch säugt, kann sie nicht wieder reproduktiv aktiv werden. Das heißt, das Männchen, das neu in diese Gruppe kommt, kann sich im Prinzip noch nicht fortpflanzen, ist auf so einer Warteposition. Wenn er die Jungtiere umbringt, fängt das Weibchen sofort wieder an, hormonell reproduktiv aktiv zu werden und sich mit diesem Männchen zu paaren. Das heißt, er spart einfach Zeit. Das heißt, für ein Männchen macht es Sinn. Deshalb ist es ein unglaublicher Risikofaktor und deshalb ist es sinnvoll für ein Weibchen, einen männlichen Beschützer für das Jungtier zu haben. Wenn der Beschützer nun auch noch Vater des Kindes ist, dann haben wir hier natürlich für das Männchen den Nutzen auch, dann ist es auch für das Männchen sinnvoll, das eigene Jungtier zu beschützen. Da sind wir also bei väterlicher Fürsorge und deshalb gibt es Freundschaften zwischen Vätern und Müttern quasi und dem Kind. Wenn es Männchen nicht verwandt ist, dann gibt es aber auch, also nicht verwandt ist mit dem Jungtier, macht es eventuell auch Sinn, eine Freundschaft mit einem Weibchen zu haben, nämlich immer dann, wenn das zu Paarungsprivilegien mit diesem Weibchen nachher führt, wenn dieses Weibchen mit diesem Männchen in der Paarungszeit sich bevorzugt paart. Untersuchungen zum Wert von diesen Männchen-Weibchen-Bindungen haben wir auch, An verschiedensten Arten wurden die gemacht. Ich zeige Ihnen jetzt aber auch nochmal Studien an Pavian. Erstmal, bei Pavian sieht man häufig so ein Bild. Das sieht fast aus wie so eine menschliche Kleinfamilie, also Vater, Mutter und Kind. Und da stellte sich natürlich dann die Frage, ist jetzt dieses Männchen für das Weibchen da, schützt es das Weibchen oder ist es eigentlich für dieses Kind hier da? Und das hat man relativ schnell herausfinden können, indem man einfach mal geguckt hat, das, was Sie hier aufgetragen sehen, ist die Zeit, die ein Männchen und ein Weibchen in ganz enger räumlicher Nähe verbringen, im Körperkontakt oder ganz bisschen auseinander. Das sind diese zwei unterschiedlichen Linien, die aber im Prinzip gleich aussehen. Deswegen können wir die auch mal als gleich interpretieren und betrachten. Und vor der Geburt sind Männchen und Weibchen eigentlich gar nicht zusammen. Sofort nach der Geburt geht das steil in die Höhe. Das heißt, wenn das Jungtier da ist, haben wir eine Männchen-Weibchen-Assoziation. Und andersrum, in den Fällen, wo das Jungtier gestorben ist, obwohl es ein Beschützermännchen gab, bevor das Kind gestorben ist, ist diese Assoziation hoch. Das sind ja die analogen Daten hier. Nach dem Tod des Jungtieres ist das sofort wieder auf Null. Das heißt, hier geht es ganz klar nicht um die Mutter, hier geht es ganz klar um väterliche Fürsorge für das Kind. Der Nutzen der Bindung zwischen Männchen und Weibchen ist also im Prinzip für beide dasselbe, ist eine biparentale Fürsorge für das Kind. Sie ziehen am gleichen Strang, sie beide wollen die Überlebenswahrscheinlichkeit des Kindes erhöhen. Diese Männchen sind in der Regel auch tatsächlich die Väter oder zumindest Männchen, die sich viel mit dem Weibchen gepaart haben. In meinen eigenen Untersuchungen an den Assam-Makaken in Thailand habe ich das mir jetzt auch mal angeguckt. Und die leben ganz ähnlich wie Paviane, auch in großen Mehr-Männchen-Mehr-Weibchen-Gruppen, wo sich alle mit allen paaren. Die Männchen, die Weibchen zeitlebens in der Gruppe bleiben, die Männchen auswandern, Weibchen also eher verwandt sind. Und auch hier konnten wir zeigen, dass sich Männchen vermehrt um die Jungtiere kümmern und dass wir vermehrt Männchen, Weibchen, Jungtier Assoziationen, Bindungen finden, wenn ein Männchen einen hohen Paarungserfolg mit diesem Weibchen hatte. Das ist das, was er auch wahrscheinlich als Daumenregel benutzen kann. Allerdings haben wir auch einen unabhängigen Effekt tatsächlich von der genetischen Vaterschaft. Die Männchen, die genetische Väter sind, kümmern sich tatsächlich mehr um die Kinder als Männchen, die nicht Väter sind. Und die Männchen, die den höchsten Paarungserfolg haben, kümmern sich auch vermehrt um diese Kinder. Soweit ist es im Prinzip genau wie bei den Pavianen. Was wir aber auch gefunden haben in unserer Population, ist ein signifikanter Einfluss von Männchen-Weibchen-Beziehungen vor der Paarungszeit. Und was anders ist bei diesen Makaken als bei Pavianen, ist, dass die Weibchen langsamer reproduzieren, nämlich nur alle 2 Jahre in der Regel. Und dass es deshalb Phasen gibt vor Paarungszeiten, wo es gar keine Jungtiere gibt. Das wäre bei den Pavianen jetzt so, dass die Beziehung abbrechen würde, weil es ja kein Jungtier zu beschützen da. Hier gibt es also kein Jungtier. Das Weibchen kommt dann allmählich in die Paarungszeit und das hier ist eine signifikante Determinante des Paarungserfolgs. Das heißt, die Männchen-Weibchen-Freundschaften führen zu einem erhöhten Paarungserfolg bei diesen Männchen. Das heißt, hier scheinen beide Nutzen für das Männchen zusammenzukommen. Grundsätzlich gilt hier also bei diesen Männchen-Weibchen-Bindungen, dass es für beide Seiten lohnend ist, sonst wären sie aber auch evolutionär nicht zu erwarten. Was ich persönlich immer am spannendsten finde und fand, ist der adaptive Wert von Männchenfreundschaften. Das ist nämlich am schwierigsten zu verstehen. Wir wissen aber, dass es Männchenfreundschaften gibt, zum Beispiel bei Schimpansen, zum Beispiel bei Löwen. So sind ausgerechnet diese beiden Arten Männchen philopatrisch, das heißt, die bleiben zu Hause, die Weibchen wandern aus. Das heißt, hier könnte Verwandtenselektion eine Rolle spielen. Es gibt aber auch andere. Und in der Regel wandern ja die Männchen aus. Das heißt, in der Regel ist die Verwandtenselektion keine Erklärung. Außerdem konkurrieren Männchen anders als Weibchen um eine nicht teilbare Ressource. Die konkurrieren nicht um Nahrung, die konkurrieren darum, dieses eine Weibchen zu befruchten und das kriegt nur ein Kind. Das heißt, wir können kooperieren, wie wir wollen, nachher ist einer der Vater. Und schließlich ist das Ganze ein Nullsummenspiel. Das bedeutet, egal wie viel Kooperation passiert, dieses Weibchen bekommt nur ein Kind und nicht zwei. Und diese Gruppe mit 10 Weibchen, da gibt es auch keinen Mehrwert. Da werden auch nicht 12 Kinder entstehen. Da entstehen dann auch nur 10 Kinder. Auch das spricht nicht so, ist nicht sehr förderlich für Kooperation. Trotzdem gibt es manchmal enge Männchenfreundschaften und wir sind glücklicherweise in in der Situation, dass es das ausgerechnet bei unseren Assam-Makaken in Thailand gibt. Und da haben wir festgestellt, zum Beispiel über Grooming-Daten, dass es diese unverwandten Männchen, das ist genetisch überprüft, differenzielle, stabile Beziehungen haben. Und was wir auch wissen, ist, dass die Koalitionen in Konflikten ausbilden. Wenn ich Koalitionen meine, hat das nichts mit großer Koalition und Berlin oder so zu tun, sondern das sind einzelne Ereignisse. Es gibt einen Kampf von A gegen B und jetzt kommt C dazu und der kann entweder gar nichts machen oder bei A oder bei B Partei ergreifen. Und was ich in diesen Daten gleich zeige, sind diese einzelnen Koalitionsereignisse. Es kann sein, dass ein Tier 10-mal auf dieselbe Seite geht, dann nennen wir das irgendwann eine Allianz, weil es so stabil wird. Aber es geht hier um die einzelnen Situationen. Damit das ein bisschen klarer wird und falls die Technik diesmal, beim letzten Mal klappt ja nichts, mitmacht, gehe ich jetzt eins weiter und ich zeige Ihnen nur 30 Sekunden lang mal so eine Koalition. Es ist kein großartiges Video, es ist nämlich während des Beobachtens aufgenommen. Was Sie sehen, sind im Prinzip am Anfang zwei Männchen, die miteinander kämpfen. Das eine ist aber eine Koalition. Sie sehen dann nach ein paar Sekunden, da kommt schon der zweite und die stehen dann Schulter an Schulter. Und das ist schon die Koalition. Und dann kommt irgendwann ein vierter ist noch im Bauch und da ist noch nicht klar, die wollen ja eigentlich beide als Koalitionspartner haben. Am Ende läuft der Koalitionspartner weg und dann muss der Aggressor auch gleich verschwinden. Jetzt schauen wir mal, ob hier irgendwas passiert. Das sind die zwei hier. Das ist eine Koalition von zwei Menschen. Ist noch relativ unaggressiv, die schreien sich vor allem an. Und wenn der eine gleich verschwindet, kriegt der andere es aber auch mit der Angst zu tun. Und verschwindet auch.
All three now screen facing at Artemis of the three.
Sie versuchen noch mehr zu bekommen, sie rekrutieren im Prinzip, das ist dieses Schreien, was die machen. Und dann musste der andere auch ganz schnell verschwinden, wenn der Koalitionspartner weg ist, dann wird das zu gefährlich. Das heißt, was wir uns gefragt haben, ist, es geht ja um den Nutzen von Freundschaft, funktionieren diese Freundschaften, die wir sehen, als politische Allianzen? Und zwar Allianzen ausgedrückt in Form von diesen Koalitionen im Konflikt. Die Koalitionen haben zum Ziel, einen höheren sozialen Status, Rang zu bekommen. Und das natürlich macht bei Primaten hoher Rang, macht in der Regel mehr Paarungen, mehr Reproduktion, mehr Fitness. Wir haben all diese einzelnen Beziehungen mal überprüft bei den Assam-Makaken. Die zeige ich Ihnen jetzt aber nicht alle, die Daten, das dauert zu lang. Sie müssen mir zum Beispiel glauben, dass die Bindungsstärke zwischen zwei Männchen, je stärkere Bindungen ein Männchen hat, desto häufiger ist er in Koalitionen involviert. Wenn nun die adaptive Funktion von Koalitionen, so wie wir das hypothetisieren, sein soll, Status zu erhalten oder vor allem einen hohen Status zu bekommen, dann sollten die Koalitionsbildung im Zusammenhang stehen mit dem zukünftigen Sozialstatus. Und das sieht jetzt kompliziert aus, ist es aber gar nicht. Das zeige ich Ihnen mal. Also hier geht es um Koalitionen, die zukünftigen Rang, Dominanzrang machen sollten. Und hierfür haben wir mal 2 Jahre Beobachtungsdaten zusammengeworfen und dann in 3 Teile geteilt, 3 Perioden. Anfang, in der Mitte und nach 2 Jahren am Ende. Und ins Verhältnis gesetzt, das sind jetzt 12 Datenpunkte, jeweils sind die 12 Männchen, die wir haben. Die Anzahl der Koalitionen, die jedes einzelne Männchen zu Beginn, deswegen die Periode 1 zu Beginn dieser Studie, in die er involviert war, zum Beispiel ein Männchen hat nur 2 Koalitionen oder so mitgemacht, ein anderes aber gleich 35. Die Anzahl dieser Koalitionen im Verhältnis zum Rang. Und Sie sehen, das hier ist nicht signifikant. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen, wie häufig jemand in Koalitionen verstrickt ist und dem Rang zu dieser Zeit. Das heißt, das ist kein Aber. Das ist das, was wir vorher gesagt hatten. Die Koalitionen am Anfang sagen signifikant etwas darüber hinaus, wie der Rang später sein wird, in Periode 2 und noch stärker in der noch weiter in der Zukunft liegenden Zeit, in der Periode 3. Also der Zusammenhang wird enger. Das bedeutet, dass Koalitionen dazu dienen, sozialen Rang zu erwerben und dann auch zu erhalten. können uns auch die vielleicht noch direkteren Zusammenhang von Bindung zu Rang angucken. Und das ist ähnlich, das ist wieder, sind diese 12 Männchen. Und was aufgetragen ist, ist die Stärke der Bindungen, die jedes einzelne Männchen hatte. Manche haben eben ganz enge Beziehungen, andere nicht. Das sehen Sie hier. Und sagt uns das was über den Rang. Es sagt uns wieder nichts über den Rang zur gleichen Zeit. Das heißt, ein Hochrangiger ist nicht einfach ein attraktiver Freund. Da haben wir keinen Zusammenhang. Aber jemand, der viele, der enge Freunde hat, ist hochrangig nach einem halben Jahr und wird noch, dieser Zusammenhang wird noch klarer, deutlich klarer, nach eineinhalb oder zwei Jahren. Und zwar, wenn man Freunde früher hatte. Also wirklich was in die Zukunft arbeiten. Das heißt, wer enge Freunde hat, der klettert die soziale Leiter hoch oder bleibt oben. Wer keine hat, fällt sie runter oder bleibt niedrigrangig. Das heißt, Freundschaften dienen dem Statuserwerb und auch dem Statuserhalt. Was ich Ihnen auch nicht zeige, ist, aber was auch für andere Arten ganz klar schon überprüft ist und hier eben auch ist, dass Rang dann tatsächlich was mit Reproduktionserfolg zu tun hat. Das bedeutet, dass wir alle diese einzelnen Beziehungen getestet haben, die sind alle statistisch bestätigt und dadurch haben wir so eine vollständige Reihe von Belegen, die zeigen kann, dass die Stärke der Bindungen eines Männchens direkt und auch kausal im Zusammenhang steht mit Koalitionen, was wiederum den zukünftigen Rang und die dann resultierende Fitness erklärt. Damit konnten wir erstmals eine direkte Verbindung zwischen männlichen Freundschaften und direkter Fitness bei Unverwandten, also mit Ausschluss von Verwandtenselektion, zeigen. Es lohnt sich also, Freunde zu haben. Es müssen gar nicht viele sein, es müssen enge und stabile Freundschaften sein. Das bedeutet, schon mal als Teilzusammenfassung, der adaptive Wert von Freundschaften im Tierreich ist bei Weibchen Verwandtenunterstützung, sehr häufig. Bei zwischen Weibchen und Männchen ist es oft die gemeinsame Jungtierpflege. Und bei Männchen haben wir oft direkte Vorteile für beide Beteiligten. Das ist Mutualismus. Das muss ich allerdings hier dazu sagen, das haben noch nicht viele andere sich angeguckt bzw. bestätigen können. Das ist jetzt einfach das, was wir jetzt bei unseren mal gefunden haben. Dass es diese eng differenzierten Bindungen überhaupt gibt, vor allem eben bei unverwandten Tieren, ist natürlich dann ein ganz deutlicher Hinweis darauf, dass die engen Bindungen nicht erst, was zum Beispiel oft postuliert wird, in der erweiterten Kernfamilie unserer menschlichen Vorfahren im Pleistozän entstanden sind. Aus der Paarbindung heraus hat man das gelernt und konnte das übertragen, sondern dass es viel weiter zurückgeht in unsere evolutionäre Geschichte. Dass eben auch schon, und dass das vermutlich sogar vor der Abspaltung von Mensch und Affe gewesen ist. Als allerletztes würde ich gerne noch kurz auf eine Kritik eingehen, die innerhalb unserer Disziplin eigentlich immer an uns herangetragen wird, an uns, die denken, dass Affen oder auch andere Nicht-Menschen Freundschaften pflegen können. Es wird nämlich gesagt, das ist viel zu komplex. Das Gehirn von so einem, auch von so einem Schimpansen, ist so viel kleiner als beim Mensch. Und wie soll denn dieses, für eine Freundschaft muss man und für diese Kooperation muss man ja buchhalten können im Prinzip. Wenn ich jetzt dich krume heute 17 Minuten und du hast mich gestern 15 gekrumt, aber dafür habe ich dich ja auch in der Koalition unterstützt, dann wird das irgendwann sehr schwierig zu verrechnen. Und es gibt einige Leute, die argumentieren, das ist alles gar nicht so, das funktioniert viel schneller, das ist im Prinzip sowas wie ein Tauschhandel auf einem biologischen Markt. Ich krumm dich jetzt, du krummst sofort zurück und das wird sofort, oder du hast Zugang zu Nahrung, dafür kriege ich eine Paarung. Also das geht ganz, ganz, ganz schnell. Das ist also eine Kurzzeitreziprozität und mehr funktioniert gar nicht. Um das zu überprüfen, haben wir uns andere Makaken, Berberaffen mal angeguckt und haben uns den Mechanismus der Kooperation bei denen angeguckt. Und da haben wir haben das dort gemacht, weil wir uns da eine Gegebenheit zum Nutzen gemacht haben. Und zwar sind die auch wie die Assam-Makaken ganz saisonal. Wir haben eine Geburtssaison im Frühling und wir haben eine Paarungszeit im Herbst. Der Unterschied ist aber, die sind auch sozial von ihrer sozialen Qualität sehr stark getrennt, diese zwei Saisons. In der Geburtssaison, das sind hier zwei Männchen, sind Männchen freundlich zueinander, haben enge Bindungen, interagieren ganz häufig, krumen, haben diese Jungtierrituale und es kommt so gut wie nie zu Koalitionen. In der Paarungszeit dagegen gibt es fast keine freundlichen Interaktionen, ganz viel Kampf, ganz viel Koalition. Wenn wir jetzt analog zu unseren Assam-Makaken in Thailand denken, müssten wir eigentlich auch bei den Werbeaffen davon ausgehen, dass also die Freundschaften, der Service, der in der Freundschaft gegeben wird, wie das Krummen oder die Bindung, zurückgezahlt wird in der Koalitionswährung. Wenn das so ist, haben wir hier aber ein Problem der extrem aufgeschobenen Reziprozität. Das ist Frühling bis Herbst, das ist so richtig lang. Wir haben uns das einfach mal angeguckt, von Beginn der Geburtssaison im Frühling bis zum Ende der Paarungszeit, Ende des Winters, haben also die Bindungen beobachtet und die darauf folgenden Koalitionen. Und wenn wir das analog zu den Assam-Makaken sehen würden, wäre das so, die Bindungen der Paarungszeit sind der Prädiktor, also die Erklärung für die Koalition in der Paarungszeit. Das sind die Assam-Makaken. Wir haben aber diese Bindungen in der Paarungszeit nicht, die brechen völlig zusammen. Es gibt kein Grooming in der Paarungszeit. Es gibt aber Aggressionen sogar. Die Bindung hat sogar richtig was zu erdulden, die Freunde, die prügeln sich. Es wird also auch aggressiv. Und stattdessen ist der einzige Prädiktor, den wir finden für die Koalition in der Paarungszeit, die Koalition in der Paarungszeit werden vollständig erklärt durch die Bindungen in der Geburtssaison. Durch diese alten Freundschaften, die aber schon einige Monate zurücklegen und die, wie gesagt, einiges zu erdulden hatten. Das heißt, dass die Reziprozität in diesem Fall, Freundschaft macht Koalitionen, über Monate aufgeschoben ist. Und da die Muster der Bindungen aus der Geburtssaison in der Paarungszeit komplett verschwinden, weil wir da eben so viel Aggressionen auch zwischen Freunden finden und so wenig freundschaftliche Interaktionen, scheinen die Männchen ihre früheren Freunde tatsächlich zu erkennen. Scheint es sowas wie mentale Repräsentationen von Freundschaften, wenn wir das so sagen können, zu geben. Und schließlich scheint es so, dass diese Freundschaften als, ich sag mal, private Reputationsbildung, private im Sinne von nicht öffentliche, es geht nur um die Freunde selbst, Reputationsbildung funktionieren. Da wird der Grundstein für die spätere Kooperation gelegt. Die Koalitionen können riskant sein. Was ich Ihnen gezeigt habe, war überhaupt nicht riskant. Die haben ja nur sich angebrüllt. Es gibt aber, sehr häufig ist das so, das ist jetzt das Alpha-Männchen und das sind zwei niedrigrangigere Männchen. Wenn jetzt der eine Kooperationspartner kneift, dann drohe ich allein das Alpha-Tier an. Und das will man überhaupt nicht. Und diese Kämpfe können tatsächlich tödlich enden. Das ist uns mit dem Alpha-Männchen in Thailand passiert. Der ist getötet worden von anderen Männchen. Das heißt, Reputationsbildung ist ganz wichtig. Man muss sich auch auf die verlassen können. Man muss genau wissen, der bleibt wirklich bei mir. Diese Ergebnisse lassen sich nicht im Sinne einer sofortigen oder einer Kurzzeitreziprozität erklären. Und auch andere Studien der letzten wenigen Jahre gehen so ein bisschen in diese Richtung, die dann nämlich auch gefunden haben, dass reziproziert werden kann über zumindest Stunden und Tage hinweg und nicht nur innerhalb von ein paar Minuten. Und das haben wir jetzt noch weitergeführt mit Wochen und Monaten, aber es ist im Prinzip dasselbe. Und wir haben das hier in diesen ganzen Studien zu tun mit so unterschiedlichen Tiergruppen, die von den Ratten bis zu den Schimpansen reichen, sodass wirklich unwahrscheinlich ist, dass es dieses Time-Tracking und dieses Verrechnen und das Buchhalten wirklich komplexe kognitive Fähigkeiten benötigt. Das heißt, die kognitive Limitierung, die natürlich Makaken im Gegensatz zum Menschen haben, ist keine Limitierung für Freundschaft und Kooperation bei nichtmenschlichen Organismen. Das ist auch eigentlich schon meine Punchline zum Ende. Wenn wir Menschen und Affen vergleichen, ist es ganz wichtig, dass wir wissen und verstehen, dass das ist ein altes Primatenerbe, wenn nicht sogar Säugetiererbe, ist, enge differenzierte Bindungen einzugehen. Der zweite Punkt ist mir wichtig, den habe ich hier nur nicht, Ermangelung der Zeit, so deutlich ausführen können. Da Beziehungen so wichtig sind, haben Primaten, nichtmenschliche Primaten, auch eine ungeheure Motivation, die Beziehungen anderer zu verstehen, die Beziehungen Dritter zu verstehen. Es ist nicht nur wichtig, dass ich weiß, ich bin A, B ist mein Freund und C ist vielleicht nicht mein Freund. Es ist auch wichtig zu wissen, sind B und C denn Freunde? Das ist ganz wichtig für alle Entscheidungen, die was mit Partnerwahl zu tun haben. Wenn ich zum Beispiel eine Koalition machen will, Und da bieten sich jetzt A und B an, dann nehme ich doch den, der höherrangig ist, relativ von diesen beiden. Hat gar nichts mit mir zu tun. Ich kann wissen, die sind beide niedrigrangiger als ich, aber ich nehme den, der innerhalb dieser Diade natürlich der hochrangigere ist. Und das können Affen, das wurde überprüft, das können Affen. Die können Rangverhältnisse, relative Rangverhältnisse von anderen verstehen. Sie können auch Beziehungen in Form von Verwandtschaft verstehen. Sie wissen auch, B und C sind Verwandtschaften. Auch das ist wichtig, zum Beispiel wieder für Koalitionen, für Freundschaften. Wenn ich B attackieren will, dann ist C, der Schwester oder Bruder, ist kein guter Koalitionspartner. Da muss ich jetzt schreien, ist immer nur noch Verletzte, ich habe aber nichts gemacht. Ich glaube, die Batterie schafft keine 3-4 Stunden. Okay. Dann machen wir es ganz schnell. Was ist spezifische Menschlichkeit? Und das lernen Sie sowieso alles und hören Sie nächste Woche von Dirk Semmern. Spezifisch menschlich ist das Ausmaß der Kooperation. Menschen sind Weltmeister im Kooperieren. Menschen kooperieren mit Fremden, Menschen kooperieren mit vielen. Das sehe ich nicht. Auch Koalitionen bei Primaten sind wenige Tiere. Vielleicht sind es mal 5. Menschen kooperieren natürlich sogar online. Auch spezifisch menschlich ist der Sinn für Gerechtigkeit. Was wir letzte Woche schon hatten, der Sinn, die Fähigkeit zur Empathie. Das heißt, es gibt beides. Und als gute Evolutionsbiologin würde ich gerne mit einem Darwin-Zitat aufhören, der ich schon für eine Weile gescholpert bin und das eigentlich alles, was ich in der 3-4-Stunde gesagt habe, schon zusammenfasst. Ich lese Ihnen das kurz vor, was Darwin da in seinem zweiten Hauptwerk, die Abstammung des Menschen, schreibt, ist: Wenn ein anthropomorpher Affe leidenschaftslos seinen eigenen Zustand beurteilen könnte, könnte er behaupten, dass Sie, die Affen, bereit wären, Ihre Genossen in derselben Herde auf viele Weisen zu helfen, Ihr Leben für Sie zu wagen und für Ihre Weisen zu sorgen. Sie würden aber genötigt sein, anzuerkennen, dass eine interessenlose Liebe für alle lebenden Geschöpfe, dieses edelste Attribut des Menschen, völlig über Ihre Fassungskraft hinausgeht. Das ist im Prinzip das Stichwort für die nächste Woche, aber dann sage ich als Darwin schon genau das, was ich meine. Wir haben viel Primatenerbe, der Mensch setzt noch einen drauf. Ich möchte noch ganz zum Schluss meinen großartigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in meiner Gruppe danken. Meinen ganz Assistenten in Thailand, die viele von diesen Daten sammeln, natürlich Kooperationspartner für die Projekte, über die ich heute gesprochen habe und viel Geld, die das alles möglich machen. Und Ihnen das gekommen.
Sie hörten die Juniorprofessorin der Georg-August-Universität Dr. Julia Ostner zum Thema Freundschaft, ein evolutionsbiologisches Rätsel. In der kommenden Woche hören Sie an gleicher Stelle Dr. Dirk Semmern. Er spricht zum Thema Kooperation. Wie entsteht Kooperation in einer Welt von Egoisten?